Wir wollen uns in der Parascha heute vielleicht zwei Stellen genauer anschauen. Das eine ist die, wo wir gerade waren, mit dem berühmten Arba Kosot. Und das andere ist dann weiter hinten in der Parascha, wenn Mosche und Aharon zum Pharao gehen. Das sind die zwei Highlights, die wir uns heute anschauen wollen. Auch wenn es ganz sicher so ist, dass die Parascha nicht nur aus diesen beiden Dingen besteht. Aber steigen wir gleich einmal am Anfang ein. Wir erinnern uns, am Ende der Parascha der letzten Woche ist Mosche schon einmal frustriert gewesen, weil er hätte es ja versucht, zum Pharao zu gehen, aber Pharao hatte keine Lust, die hebräischen Sklaven freizulassen. Warum sollte man auch freiwillig gratis Sklaven, die man hat, freilassen? Und kam noch auf die freundliche Idee, sie sollen das Stroh lieber selbst sammeln, weil offensichtlich haben sie ein bisschen zu viel dumme Ideen im Kopf, wenn sie glauben, sie können da 3 Tage Urlaub bekommen. Wir erinnern uns auch, dass es geheißen hat, zunächst einmal die Bnei Israel sollen 3 Tage in die Wüste gehen. Also es wurde dem Pharao nicht gleich gesagt, er soll die alle freilassen, sondern es wurde zunächst einmal gesagt, wir sollen 3 Tage in die Wüste gehen, um einen Feiertag für Hashem zu haben. Und das ist das, was Pharao verwehrt hat, diese 3 Urlaubstage. Es ist ganz gut, das im Kopf zu behalten für später. Nämlich später, wenn dann Yetziat Mitzrayim stattfindet, dann werden wir feststellen, dass nach 3 Tagen, und diese 3 Tage sind kein Zufall, das Volk anfängt, ungeduldig zu werden und zu sagen, hallo, wir sind ja mitten in der Wüste, es gibt ja kein Wasser zu trinken. Das ist das erste Mal nach 3 Tagen, dass es diese Probleme gibt, weil die ganze Zeit war ja von der Rede, dass nach 3 Tagen irgendwas Größeres passiert. Und dann passiert nach 3 Tagen nichts. Also, da sind wir aber jetzt noch lange nicht, sondern wir sind jetzt einmal dort, dass Mosche diesen Frust hatte. Und am Ende von Parashat Shmot, wir haben das letzte Woche nicht so genau angeschaut, weil wir letzte Woche mit vielen anderen Themen in Parashat Shmot befasst waren. Am Ende von Parashat Shmot, da sagt, da beschwert sich zunächst einmal Mosche beim lieben Gott und es kommt dann die Antwort, die wir gerade besprochen haben, dass Hashem ihm sagt, das ist noch der letzte Satz der vorigen Parascha, Ata tirae asher e esele Pharao, jetzt wirst du sehen, was ich machen werde dem Pharao, kiveat hasaka yeshalechem, denn mit starker Hand, man kann sich vielleicht auch vorstellen, nur durch eine starke Hand wird er euch schicken. Und mit einer starken Hand wird er euch hinaustreiben aus Mitzrayim. Das war der Schluss. Behalten wir ein bisschen im Kopf, dass Gott gesagt hat, wie Atta und jetzt. Das hat vielleicht ein bisschen, das wirft ein bisschen die Frage auf, was jetzt? Wieso jetzt? Wieso vorher nicht? Und was ist jetzt plötzlich anders? Das jetzt doch. Das können wir ein bisschen im Kopf behalten. Und dann kommt diese Stelle, die wir gerade im vorigen Shiur so schön gesehen haben, dass Hashem zu Moshe sagt, Elohim zu Moshe sagt, ich bin Hashem und ich bin doch erschienen dem Abraham, dem Yitzchak und dem Jakob. Oh, aber nicht als El Shaddai, aber nicht mit Shmi Hashem. Die übliche Erklärung, dass Hashem zwar dem Abraham, dem Yitzchak und dem Jakob angekündigt hat, die Bnei Israel werden ins Land kommen, aber das hat noch nicht stattgefunden. Also die Erfüllung des Versprechens war noch nicht da. Und Gott sagt auch, ich habe errichtet meinen Bund mit ihnen, in Vers 4, Vegam Hakimoti et Briti. Dies ist natürlich ein Verweis auf den Brit mit Abraham, den Brit ben Haptarim. Ich habe meinen Bund mit ihnen errichtet. Und jetzt habe ich gehört, Shamati in Vers 5, Shamati et Ne'akat bnei Israel. Und es koret Briti, und ich werde gedenken meines Bundes. Und jetzt gehe und sage zu Israels Söhnen, und das ist das, was wir gerade als die vier Gläser erkannt haben, Vechen emor libnei Israel, ani Hashem, vehoceti etchem mitachat zivlot Mitzrayim, war das erste, vehitzalti etchem me'avodatam, war das zweite, vegealti etchem bisura netuya, das dritte, uvishpatim gedolim. Und das vierte ist, velakachti etchem lile'am, ich werde euch mir zum Volke nehmen. Jetzt, wir wissen in Midrash Rabbah Bereshit, das haben wir gerade gelernt, und außerdem im Talmud Yerushalmi übrigens, interessanterweise nicht im Babli, aber im Talmud Yerushalmi gibt es die berühmte Erkenntnis, dass sich das auf die vier Gläser bezieht. Jetzt, wieso aber diese vier Stufen? Wieso diese vier Stufen? Hirsch geht ein bisschen darauf ein, dass diese vier Leshonot Geula, diese vier Ausdrücke der Befreiung, dass die auch vier Termini der Unterdrückung entsprechen. Wir hatten, ich werde euch herausnehmen von unter den Lasten Mitzrayim, Mitachat Sivlot Mitzrayim. Das ist die Last. Dann haben wir in der zweiten, Vehitzalti Etchem Me'avodatam, ich werde euch retten von ihrer Knechtschaft. Das ist die Knechtschaft, das ist das zweite. Das dritte ist dann Geula, die Erlösung, weil sonst kein anderer da ist, als Hashem zu erlösen. Und das vierte ist, dass Hashem uns zum Volk nimmt. Und diese drei, die ersten drei, das vierte ist jetzt, kann jetzt erst eintreten, aber die ersten drei wurden auch schon angekündigt, seinerzeit im Abraham, beim Brit Ben Haftarim, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, die werden euch unterdrücken und ihr werdet denen dienen und ich werde sie aber dann befreien. Also das ist durchaus spiegelbildlich zu dem, was Gott angekündigt hat, seinerzeit schon beim Brit Ben Haftarim. Hirsch analysiert ein bisschen, dass diese verschiedenen Ebenen verschiedene Aspekte sind, worunter die Menschen gelitten haben. Also man kann zu viele Lasten auf sich haben und man muss deswegen kein Sklave sein. Jemand kann ein freier Mensch sein, aber gerade unter vielen Lasten stöhnen. Das ist nicht dasselbe. Man kann umgekehrt, zumindest theoretisch, leider in der Praxis eher selten, aber theoretisch kann man auch ein Sklave sein im Sinn, dass man unfrei ist, aber man kann jetzt vielleicht nicht so besonders arg große Belastungen haben. Es könnte ja theoretisch sein, dass der Dienstherr darauf schaut, dass man nicht zu viel arbeiten muss, könnte ja auch sein. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Und die Geula, die Befreiung, bezieht sich darauf, dass das Volk in Mizraim Gerim Fremdlinge waren. Wenn man fremd ist, wenn man ein Immigrant ist, neigt man dazu, nicht alle Rechte zu bekommen. Man hat nicht alle Bürgerrechte, weil man kein Staatsbürger ist. Das ist wieder eine andere Ebene. Und Hashem sagt also hier, ich werde euch aus all dem herausholen, aus all diesen Dingen. Und das vierte ist dann, ihr werdet bei mir die Staatsbürger werden, ich werde euch mir zum Volke nehmen. Wenn wir schon bei den vier Gläsern sind, dann, ich habe über die vier Gläser auch schon oft Theorien gehalten, also ich will es jetzt nicht allzu viel ausbreiten, aber eine Anmerkung, die ich auch schon oft gemacht habe, über die berühmte Frage des fünften Glases, an sich haben wir hier vier Gläser. Und wir wissen, wir haben heutzutage den Minhag in dem Pesach-Seder ein Glas des oder ein Glas für oder ein Glas des Propheten Eliyahu aufzustellen. Und das kann man als das fünfte Glas. Das geht tatsächlich zurück auch auf eine komplizierte Diskussion, weil es im Talmud Bavli eine Variante gibt, eine Textvariante gibt, dass an einer Stelle von fünf Gläsern die Rede ist. Das ist nicht die Textvariante, die wir heute gedruckt haben, aber die hatte der Tarif und lässt sich in vielen alten Manuskripten nachweisen. Also es gibt quer durch die Jahrhunderte, gab es noch bevor der Brauch des Glas des Eliyahu so gebräuchlich war, wie wir das heute kennen, gab es Diskussionen, ob man vielleicht den Pesach-Seder auch mit fünf Gläsern machen könnte. Der Rambam hat dazu was zu sagen und andere. Und dann ist die Frage, okay, wo verorten wir jetzt im Text dieses fünfte Glas, wenn das Glas des Eliyahu das fünfte Glas ist? Und das ist der Satz Nummer 8. Der Satz Nummer 8, ich werde euch bringen in das Land, wo ich erhoben habe meine Hand, also Gott hat versprochen, sie es zu geben, und ich werde es euch geben als ein Morasha, als etwas, das ihr erworben habt, ich bin Hashem. Übrigens werden wir gleich sehen, dass hier sehr, sehr oft Ani Hashem vorkommt. Dieses Versprechen ist jetzt aber ein Versprechen, das sich darauf bezieht, dass Am Israel das Land auch behalten wird und nicht nur einmal da sein wird und dann von den Babylonern oder von den Römern wieder rausgeworfen wird. Und in dem Sinn ist das etwas, das erst in der messianischen Zeit kommen muss. Und daher ist es auch sinnvoll, wenn man das mit dem Glas des Eliyahu beim Pesach-Seder verknüpft, dass man sagt, das ist etwas, das weist uns darauf hin, dass da noch etwas kommen soll. Darum trinken wir dieses Glas nicht, sondern stellen es auf. Mir ist das deshalb immer sehr, sehr wichtig, dazu zu sagen, weil es gibt über die Bedeutung dieses Glases des Eliahu beim Pesachseder immer wieder verschiedene Ansichten und auch Ideen und auch lustige Witze. Und auf diese Art kann man aber sehen, dass das durchaus einen Sinn ergeben kann, wenn man es so handhaben will, dass man sagt, das ist das, was noch kommen muss. Die messianische Zeit haben wir noch vor uns und darum stellen wir ein Glas auf, das nicht getrunken wird. Und natürlich nicht, weil wir den Propheten Eliahu was zum Trinken einschenken, weil das braucht er eigentlich nicht. Okay, jetzt fällt aber auf in diesem Absatz, das wir gerade gesehen haben, dass hier sehr, sehr oft vorkommt das Stichwort Ani Hashem, ich bin Hashem. Und wir haben gesehen, vorher hat Gott zu Mosche gesagt, jetzt wirst du sehen. Und was ist dieses jetzt? Und jetzt kommt ein neuer Absatz mit Vers Nummer 10. Vers Nummer 10 kommt ein neuer Absatz. Bei der Vera Shemel Moshe Lemor, Bo Daber El Paro. Komm und sprich zum Pharao, Paro Melech Mitzrayim, zum Pharao, dem König von Ägypten, weil ich schlach et Bnei Israel me Arzo, dass er schicke die Bnei Israel aus seinem Land. Okay, das kennen wir eigentlich schon. Ein neuer Anlauf, na gut. Nachdem Mosche frustriert war und Gott ihm gesagt hat, doch, doch, das wird schon, habe Vertrauen, keine Sorge, kommt jetzt und jetzt geh auch wirklich zum Pharao. Und Mosche zögert und sagt, die Bnei Israel haben nicht auf mich gehört. Wie soll der Pharao auf mich hören? Wir hatten nämlich in Vers 9 hatten wir, dass Mosche das alles zu den Bnei Israel erzählt hat, dass Gott gesagt hat, ich werde euch herausnehmen, die ganze Sache mit diesen vier Stufen, alles das hat Mosche den Bnei Israel gesagt. Und in Vers 9 war dann das Resümee, Lo sham u el Moshe, sie hörten nicht auf den Moshe, mit kurzer Ruach und mit Avodah Kasha, von Kürze des Geistes und von schwerem Dienst. Sie hörten nicht auf den Moshe. Sie hörten nicht auf Moschee von Kürze des Geistes, kurzer Ruach, und von Avodah Kasha, von schwerem Dienst. Wir haben also auch eine Begründung, warum sie nicht hörten, nicht einfach nur aus Jux und Tollerei, aber diese Begründung hat zwei Teile, Kürze des Geistes und schwerer Dienst. Für den schweren Dienst kann man selber nichts, das konnten sie sich nicht aussuchen. Zu dem Zeitpunkt hätten sie keine Chance gehabt, da irgendwas noch zu ändern. Sie waren schon längst Sklaven, sie waren schon die Kinder von Sklaven in dieser Generation. Also das mit dem schweren Dienst, das ist ein externer Faktor, das können sie nicht ändern. Das mit der Kürze des Geistes ist aber etwas, das liegt eher bei Menschen selbst. Und es gibt eine Analyse dieser Stelle von Rav Menachem Leibtag, wo er meint, dass dieses Hören, sie hörte nicht, kann ja nicht heißen, dass sie ihn akustisch nicht gehört hätten. Ich meine, Moshe hat zu ihnen gesprochen, natürlich haben sie es gehört, sondern irgendwie wollten sie nicht reagieren auf das, was sie gehört haben. Sie wollten nicht so recht gehorchen. Und das ist das, was jetzt kommt, dass Gott zu Moshe sagt, na, pass auf, geh noch einmal zum Pharao. Und jetzt kommt aber etwas Interessantes. Moshe zögert, weil er gesagt hat, die Bnei Israel haben nicht auf mich gehört, wie soll der Pharao auf mich hören? Und dann haben wir in Vers 13, der Bera Shemel Moshe ve'el Aharon, bei Zavem el Bnei Israel ve'el Paro Melech Mitzrayim. Gott spricht zu Moshe und zu Aharon, sie sollen befehlen dem Bnei Israel und dem Pharao Melech Mitzrayim. Beide sind angesprochen. Nicht nur, er sollte jetzt zum Pharao gehen und beim Pharao verhandeln, sondern auch zu den Bnei Israel habt ihr was zu sagen. Und es wird ausdrücklich das Wort Befehl verwendet. Es heißt ausdrücklich, bei Zavem, sie sollen befehlen den Bnei Israel oder betreffend. Man kann es natürlich übersetzen mit, man soll den Pharao befehlen betreffend der Bnei Israel. Aber eigentlich ist es nicht ganz das, was da steht. Es steht, weil Zavem el Bnei Israel, sie sollen befehlen zu den Bnei Israel, bei el Paro und zu Paro. Es sind beide Seiten, die was zu tun haben. Der Pharao soll kapieren, dass er sie freilässt oder dass er sie wenigstens diese 3 Tage Urlaub mal gehen lässt. Und dann werden wir weitersehen. Und die Bnei Israel sollen auch irgendetwas machen. Dieses Irgendetwas steht jetzt nicht explizit da. Aber man kann hier erkennen, dass sie in irgendeiner Weise auch an sich arbeiten sollen, irgendwie vielleicht Schwa machen sollen oder so. Und wir haben dieses kurzer Ruach gesehen, die Kürze des Geistes, die hier zu bearbeiten ist. Und wir haben gesehen, dass in dem Absatz sehr, sehr oft gesagt wird, sehr intensiv wiederholt wird, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. Sie sollen das endlich verinnerlichen. Sie müssen das verinnerlichen, dass Gott derjenige ist, der Gott ist und nicht die die ägyptische Regierung und nicht irgendwelche anderen Dinge rund um sie sachliche Hindernisse sind, sondern Gott ist Gott. Das ist das, was die Bnei Israel jetzt auch noch lernen müssen. Vielleicht auch im Sinne, dass sie sich von manchen Dingen, die sie sich in der ägyptischen Kultur gut angeeignet haben, über mehrere Generationen verabschieden müssen. Auch wenn das nicht so konkret dasteht, kann man das zwischen den Zeilen ein bisschen erkennen. Also das ist die Deutung von Rav Leibtag, dass er an dieser Stelle sagt, die Bnei Israel sind ja auch aufgefordert, etwas zu machen, nämlich in irgendeiner Weise, die nicht näher ausgeführt ist, Tschuwa zu machen, anscheinend, weil sie sich zu gut integriert haben oder assimiliert haben in die ägyptische Kultur. Und da gibt es auch etwas zu tun. Sowohl der Pharao muss hören, als auch die Bnei Israel müssen hören. Jetzt kommt ein Einschub in der Parascha, der ein bisschen überraschend ist. Wir erfahren nämlich noch einmal den Stammbaum von Ruben und von Levi. Und man kennt diese Erklärung bei Rashi, dass er sagt, es geht darum, den Stammbaum von Moshe und Aharon aufzulisten, weil die werden jetzt zum Pharao gehen. Und es wird wichtig sein, zu wissen, wer die sind. Darum wird hier dieser Stammbaum noch einmal eingeschoben. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so, dass Moshe bis jetzt haben wir Moshe Rabbeinu bis jetzt als eine Persönlichkeit kennengelernt, wo er noch nicht wirklich Moshe Rabbeinu ist, sondern wo er vielleicht auch noch selbst lernt, seine Aufgabe anzunehmen. Er ist einmal, wir haben letzte Parascha gelesen, wie er als junger Mensch aufgewachsen ist, wie er sich eingemischt hat, wenn ein Ägypter den Hebräer geschlagen hat, wie ihm also ein Anliegen war, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir haben gelernt, wir haben es nicht gelernt letzte Woche, weil wir haben uns letzte Woche was anderes angeschaut, aber wir kennen es, wie er beim Dornbusch zögert und da einen Schritt machen muss, dass er sich das überhaupt zutraut, diese Aufgabe anzunehmen. Jetzt hat er auch noch einmal gezögert und geklagt und wurde von Gott belehrt. Und ab jetzt wird Moshe Rabbeinu eigentlich der sein, den wir als Moshe Rabbeinu kennen. Also bisher haben wir bei Moshe auch so eine gewisse Entwicklung gehabt. Und das könnte auch ein Grund sein, warum an dieser Stelle der Stammbaum noch einmal reinkommt. Sozusagen Moshe Rabbeinu ist jetzt so weit in seiner Bildung, in seiner Entwicklung, dass er derjenige ist, der jetzt wirklich auftritt als Moschee gemeinsam mit Aharon. Und die beiden gehen jetzt zum Pharao. Und ich springe jetzt zum Anfang von Kapitel 7. Da sagt Gott noch zu Moschee einen interessanten Satz: Ich habe dich gegeben als einen Herrscher für den Pharao. Elohim kann hier nicht gut Gott heißen, obwohl ein Gott unter Anführungszeichen ein Götze im ägyptischen Sinn, also sowas wie ein Faltengott so herum oder eine Göttin so herum, könnte für den Pharao natürlich der Moschee auch sein. Aber es kann natürlich ja Elohim nicht Gott heißen, sondern Elohim heißt ja ein mächtiger Mensch, einer, der irgendwie herrscht, der anschafft, der ein mächtiger Mensch ist. Das ist eine der Stellen, wo man beweisen kann, dass Elohim nicht immer Gott heißt, sondern Elohim kann auch heißen die mächtigen Leute, die Herren im weltlichen Sinn, die Herren, die was zu sagen haben. Du wirst also einer sein für den Pharao. Und Aharon wird aber sein dein Prophet, nämlich der, der für dich spricht. Und du wirst alles sprechen und dein Bruder Aharon wird es dem Pharao sagen. Also Aharon ist derjenige, der hier mitspricht. Wir wissen, Aharon ist der bessere Redner. Okay, warum nicht? Es kann hier auch, glaube ich, ein Aspekt drinnen sein, dass Aharon ist denn anders als Moschee nicht so lange im Exil gewesen. Aharon war die ganze Zeit da. Also Aharon als der Sprachrohr von Moschee heißt auch, dass einer von denen, die ganze Zeit da waren in Mizraim, die Aufgabe übernehmen, hier zu vermitteln und zu sprechen, während Moschee ein bisschen entfernter ist von den anderen möglicherweise. Das kann hier, glaube ich, auch mitspielen. Und Gott sagt, kündigt schon an, er wird das Herz des Pharao hart werden lassen und es wird also so schnell nicht gehen und das geht jetzt nicht an einem Tag, sondern da müssen erst all die Plagen kommen. Pharao wird nicht auf euch hören zunächst einmal. Und dann haben wir die Stelle, auf die ich heute noch hin will. Zunächst erfahren wir Mosche war 80 Jahre, Aharon war 83 Jahre. Das ist das, was ich letztes Mal erwähnt habe, dass die Pharaonen, denen wir hier begegnen, nicht immer dieselben sind, weil Mosche ist vor 80 Jahren geboren worden. Das heißt, der Pharao zur Zeit der Hebammen war ein anderer Pharao. Und jetzt in Vers 7, 9, Kapitel 7, Vers 9, sagt Gott zu Mosche und zu Aharon, wenn der Pharao sagen wird, er sollt geben für euch ein Zeichen. Übrigens, tnu lachem mofet, ihr sollt für euch ein Zeichen geben. Dann wirst du sagen zum Aharon, nimm deinen Stab, und du wirst ihn werfen vor den Pharao und er wird sein zu einem Tanin. Zunächst einmal fällt auf, Tnu Lachem Mofet, der Pharao könnte sagen, ihr sollt euch geben ein Zeichen. Das heißt, irgendwie will der Pharao, will der Regierungspalast, dass Mosche und Aharon für sich ein Zeichen geben, um sich zu beweisen. Mosche und Aharon brauchen das Zeichen nicht für sich. Aber aus der Sicht des Pharaos und aus der Sicht der Regierung ist es so, dass dieser Mosche und Aharon, die da jetzt einen Antrag stellen, dass die Bnei Israel 3 Tage Urlaub bekommen, die sollen einmal zeigen, ob sie überhaupt wer sind, mit denen wir überhaupt reden. Und darum gebt für euch ein Zeichen, damit wir euch überhaupt ernst nehmen. Und das ist übrigens eine Kondition. Gebt, wenn der Pharao das sagt, dann sollt ihr. Das heißt nicht automatisch, sondern erst, wenn der Pharao das verlangt. Und das passiert dann auch. Mosche und Aharon kommen zum Pharao, das ist Vers 10. Sie taten alles, was Gott gesagt hat. Aharon wirft seinen Stab vor Pharao und vor die Diener. Und dieser Stab wird zu einem Tanin. Jetzt habe ich das Wort Tanin nicht übersetzt, weil das ist das, was uns gleich interessieren wird. Wir wissen ja, den Stab gab es auch bei dem Bnei Israel. Wie Mosche gekommen ist zu dem Bnei Israel, hat er auch und am Dornbusch gab es ihn natürlich, hat er auch dieses Wunder gemacht für die Bnei Israel, beziehungsweise am Dornbusch hat er es einmal kennengelernt, dass er hat den Stab geworfen und der Stab wurde zu einer Schlange. In den Stellen, wo am Dornbusch und bei dem Bnei Israel wurde der Stab zu einer Schlange, und das ist ja leicht zu übersetzen, dort steht nämlich das hebräische Wort Nachasch, und Nachasch bedeutet Schlange. Soweit so einfach. Hier steht aber nicht Nachasch. Hier steht, der Stab wurde zu einem Tanin. Bei dem Mal, sowohl in der Ankündigung in Vers 9 als auch in Vers 10, wenn es dann eintritt, wird dieser Stab zu einem Tanin. Jetzt ist die Frage, was ist ein Tanin? Es gibt Übersetzungen, die oder auch Kommentare, die sagen, naja, auch eine Schlange, eine größere Schlange halt. Man kann sich in englischen Übersetzungen manchmal anschauen, dass sie an einer Stelle Snake und an einer Stelle Serpent schreiben. Und ich habe mich einmal bei einer Muttersprachlerin, bei einer Britin erkundigt, ob es irgendeinen Unterschied zwischen Snake und Serpent gibt. Und sie musste dazu dann selbst in einem Oxford Dictionary nachschauen, weil zunächst einmal ist da kein Unterschied, beides als Schlange. Aber Serpent ist ein bisschen das mächtigere und massivere Wort, möglicherweise für eine größere Schlange. Abgesehen davon kann man dort keinen Unterschied feststellen. Aber die englische Sprache hat also diese Möglichkeit. Natürlich ist dort genau das passiert, was im Englischen oft passiert, dass das eine Wort aus den lateinischen Sprachen kommt und das andere das uranglikanische Wort gewesen wäre. Darum hat die englische Sprache sehr, sehr oft zwei verschiedene Vokabeln für fast dasselbe zur Verfügung. Das gelingt auf Deutsch jetzt ein bisschen schlechter. Und auf Deutsch müssen sich Übersetzungen daher was einfallen lassen. Schreiben Sie jetzt Schlange, dann machen Sie den Unterschied nicht klar. Dann ist es nicht sichtbar, dass das auf Hebräisch zwei verschiedene Wörter sind. Kann man natürlich machen. Oder Sie sagen, ja, was ist denn ein Tanin? Und es gibt jetzt verschiedene Ansichten in verschiedenen Kommentaren und Übersetzungen, was dieser Tanin ist. Eine dieser Ansichten, die Samson Raphael Hirsch zum Beispiel vertritt, ist ein Krokodil. Ein Tanin ist ein Krokodil. Ein großes Meerestier, ein Krokodil. Übrigens auch der Nizif in seinem Kommentar, der übersetzt ja nicht, aber in seinem Kommentar macht er eine Anmerkung, der Tanin ist ein Tier, das im Wasser lebt, also erscheint sich auch der Krokodil-Variante anzuhängen. Ich habe einmal vor sehr, sehr vielen Jahren, wie ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, also ein bisschen ist es her, habe ich angeschaut, was Sa'adiyagaon macht. Und das arabische Wort, das Sa'adiyagaon verwendet, ist eher sowas wie ein Drache. Also es ist irgendetwas Größeres, Ungeheuerlicheres. Jetzt ist aber natürlich interessant, warum hier gerade Tamin steht oder ein Krokodil und nicht eine Schlange. Jetzt gibt es einen sehr bekannten Zusammenhang und möglicherweise habe ich das auch vor einem Jahr erwähnt, wie wir die Haftara gelernt haben. Nämlich in der Haftara bei Jecheskel gibt es die Stelle, wo der Pharao verglichen wird mit einem Tanin. Der große Tanin, für den sich der Pharao hält. Und hier sehen wir natürlich, was das jetzt sein soll, worauf das anspielen soll. Auch wenn es jetzt eigentlich relativ egal ist, ob das genau genommen Krokodil oder irgendein anderes größeres Tier ist, oder sonst irgendein Ungeheuer ist, das ist uns relativ wurscht. Aber das, was uns interessiert, ist, der Tanin ist ein Symbol, und das wissen wir aus dem Sefer Yecheskel, der Tanin ist ein Symbol für den Pharao selbst. Und das ist das, was hier passiert, dass das Zeichen, das gegeben wird, ist nicht einfach nur irgendein Hokuspokus, damit Mosch und Aharon halt zeigen, ja, wir können was, damit der Pharao überhaupt bereit ist, mit ihnen zu reden, sondern da wird auch gleich eine Botschaft an den Pharao gegeben. Lieber Pharao, unser Gott ist stärker als du, der kann dich klein machen, wir können da mit dir herumwerfen, mit dem Tanin. Das ist ein Symbol für den Pharao selbst. Pharao hat jetzt eine Reaktion, wo er versucht, das herunterzuspielen, indem er seine Magier und Zauberer ruft, seine Chachamim, seine Gelehrten und seine Zauberer ruft und seine Schriftkundigen. Und die sollen jetzt auch Hokuspokus machen. Und die werfen auch ihren Stab. Und ihr Stab wird auch zu einem Krokodil, also zu einem Tanin. Also Pharao versucht das herabzuspielen mit, ja, nett, ihr könnt da ein Wunder machen. Wisst ihr was? Ich habe Zauberer, die können das auch. Aber natürlich kann man sich denken, dass Pharao die Botschaft trotzdem erkannt hat. Aber was passiert dann in Vers 12? Dass Aharons Stab die anderen Stäbe verschlingt. Also die Botschaft an den Pharao ist, du hast geglaubt, dass du die Bnei Israel verschlingen kannst, indem du sie nicht hergibst. Die sollen ewig in Ägypten Sklaven bleiben und dann nie mehr frei sein. Also so, als hätte Pharao sie verschlungen. Und jetzt wird es aber so sein, dass der Stab von Aharon im Namen von Gott natürlich in der Lage ist, alles das zu verschlingen, was ihr angestellt, was ihr da anstellt. Pharao bleibt aber fest und hört nicht auf sie. Klar, das wissen wir. Sonst hätten wir nachher nicht die große Action der 10 Plagen. Es gibt eine sehr interessante Analyse bei Nechama Leibowitz über diese Stelle, wo sie auf die Frage eingeht, was so ein Wunder eigentlich tun soll. Weil wir haben natürlich auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Wir haben irgendwie nicht unbedingt gelernt, dass man auf Wunderzeichen achten soll, sondern wir sollen in erster Linie an einen Gott glauben. Und jetzt kommen da diese Wunderdinge. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, damals waren die Leute vielleicht auch noch nicht so reif, dass sie einfach so in der Lage gewesen wären, dem Mosche zu irgendwas zu glauben, also musste er daherkommen mit gewissen Wunderzeichen. Das ist eine Möglichkeit. Aber dann bleibt natürlich trotzdem, dass das ja nicht alles sein kann. Wir wissen ja zum Beispiel, dass beim Rambam steht sehr ausdrücklich, wenn ein Prophet auftritt und dieser Prophet macht irgendwelche Wunder, dann kann das zwar ein Zeichen sein, dass an dem Propheten was echt ist, aber man soll das auch nicht zu stark betonen und nicht nur wegen der Wunder diesem Propheten glauben, sondern der Prophet spricht ein Wort Gottes und darum soll man diesem Propheten glauben. Und das Wunder ist eigentlich eher nur so ein Hinweis, dass da was Besonderes ist. Und hier sehen wir das eigentlich ganz gut, dass es hier eben nicht nur darum geht, irgendetwas Unnatürliches, Übernatürliches oder sehr Außergewöhnliches zu machen, um den Pharao zu überzeugen, sondern dass es auch um eine Botschaft an den Pharao geht, wenn wir den Pharao verstehen als einen, wo der Tannin, dieses Krokodil, ein Symbol für den Pharao selbst ist, dann ist das natürlich auch eine Ansage an den Pharao und eine Art von Vorhersage, dass Mosche und Aharon hier eigentlich wie Propheten auftreten, als Propheten auftreten und sagen, lieber Pharao, wenn du mit uns nicht einig wirst, dann spielst du was, dann passiert etwas. Das ist eigentlich eine Ankündigung und nicht einfach nur ein Zeichen, ah, wir können Wunder machen und drum, weil wir Wunder machen können, musst du uns jetzt glauben. Also hier kann man einiges darüber lernen, was solche Zeichen eventuell bewirken. Ja, und dann bekommen wir am Ende unserer Parascha, oder wir sind jetzt ziemlich in der Mitte der Parascha, um ehrlich zu sein, bekommen wir die Sache, dass es mit den Plagen losgehen muss, weil ja der Pharao eben nicht hören will. Jetzt bringt das Mosche und Aharon nicht mehr aus der Fassung. Gott hat es ihnen ja auch angekündigt, aber sie sind jetzt auch irgendwie so weit trainiert, dass sie nicht mehr aus der Fassung bringt. Sie wissen, das braucht jetzt mehrere Anläufe. Und es geht dann los mit den Plagen, wo die erste bekanntlich das Blut ist, das Wasser des Nils, das zu Blut wird. Und dann die Frösche kommen. Die Plagen werden uns in der nächsten Parascha noch genauer beschäftigen, aber es gibt natürlich immer wieder die Hinweise in Kommentaren, dass diese Plagen jetzt nicht einfach nur irgendwelche schlimmen Dinge waren, die geschickt worden sind, um Erschütterung hervorzurufen. Das ist einmal einsichtig, dass Pharao die Drohung bekommen hat, wenn das nicht funktioniert, dass du mit uns gesprächsbereit bist, dann werden schlimme Dinge passieren und es passiert noch etwas und noch etwas und noch etwas. Dass die Ägypter so zermürben soll, dass Pharao am Schluss nachgibt. So weit, so klar. Ja? Aber es gibt ja in den Kommentaren dann auch immer wieder die Erkenntnis, dass hier auch das ägyptische Wertsystem, auch das ägyptische Göttersystem angegriffen wurde in dem, was geschehen ist. Und der Nil ist nun einmal die Lebensgrundlage von Ägypten schlechthin. Der Nil hatte auch eine Art von göttlicher Funktion im alten Ägypten. Und der Pharao sowieso als Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern. Und jetzt passiert ausgerechnet dem Nil etwas. Das hat natürlich was, dass hier auch das ägyptische Wertesystem erschüttert wurde. Es gibt eine Analyse bei Samson Raphael Hirsch, der auch darauf eingeht, dass man diese 10 Plagen in verschiedene Gruppen teilen kann. Wir kennen das übrigens, wir kennen diese Einteilung. Nämlich in der Pesach-Haggadah haben wir diese Stelle, wo bei den 10 Plagen dieses Kürzel genannt wird. Dezach für Damzvartea Kinim und Adash für Arov Devar Shechin. Und dann haben wir Barat, Arbe und Choshech, alles eine dritte Gruppe. Und Makat Bechorot, das Erschlagen der Erstgeburt, ist so etwas ganz Spezielles am Schluss. Und Hirsch sieht das so, dass er findet diese 3x3, die ersten 9, diese 3x3, die gehen so ein bisschen einen Zyklus durch, wo es jedes Mal ärger wird und wo jedes Mal an die Ägypter eine gewisse Botschaft gebracht wird, dass also zunächst einmal das Selbstgefühl, das Selbstwertgefühl der ägyptischen Gesellschaft, das vom Fluss abhängig ist, wenn der Nil nicht funktioniert, dann gibt es halt nichts zum Essen und dann können auch irgendwann die reiche Oberschicht einpacken, dass das einmal angesprochen wird, der Fluss und dann die Tiere und die Läuse gehen dann aber schon auf die Menschen. Alles so, dass das ein Durchgang ist und dann die nächsten drei und die nächsten drei jeweils ein Durchgang sind, der den Leuten auch eine Lehre sein soll. Okay, einstweilen sind wir aber noch nicht so weit, sondern wir kriegen mal die erste Plage. Und der Pharao lässt dann immer Mosche und Aharon rufen. Es wird dann manchmal sein, dass es nur Mosche ist, manchmal ist es Mosche und Aharon. Aber jedes Mal lässt der Pharao Mosche und Aharon rufen und am Schluss entwässert sich noch lange nichts, weil die Geschichte bekanntlich eine sehr, sehr hartnäckige ist. Wir haben dann noch den Staub und den Hagel. Und beim Hagel ist Pharao dann schon ein bisschen aufgeweichter und sagt, diesmal habe ich gesündigt, Gott ist gerecht und wir sind die Schuldigen. Also man sieht dann langsam, dass Dinge in Bewegung kommen, aber es genügt natürlich wieder nicht, sondern sobald das Problem gelöst ist, in Vers 34, 10, 34, ganz am Ende unserer Parascha, wenn Pharao sieht, dass der Hagel und der Donner wieder aufgehört haben, dann sündigt er weiter, macht sein Herz unbeweglich, er und seine Diener. Also es ist nicht nur Pharao alleine, es ist auch Pharao mit seinem Regierungsstab und das Herz des Pharaos bleibt fest und er schickt die Bnei Israel zunächst nicht fort, so wie Hashem gesprochen hat zu Moshe oder eigentlich durch Moshe. Vers 35, Asher diber Hashem beyat Moshe, so wie Hashem also schon angekündigt hat, wir stellen uns hier natürlich vor, den Bnei Israel angekündigt hat durch die Hand von Moshe. So ist es jetzt auch. In der Zwischenzeit scheint das also auch zu funktionieren, dass die Bnei Israel jetzt ja wohl hören. Weil jetzt gibt es keine Aufstände mehr. Die gibt es demnächst dann vor der 10. Plage auf der ägyptischen Seite. Aber bei den Bnei Israel gibt es jetzt keine Diskussionen, ob Moshe und Aharon gehen sollen. Also das scheint gelungen zu sein, dass hier auch dieser Prozess, den wir am Anfang gesehen haben, dass der noch offen ist, dass die Bnei Israel überhaupt einmal ein Vertrauen in Gott bekommen müssen. Das scheint jetzt sehr wohl zu gelingen. Man kann natürlich immer die berühmte Frage stellen, ob das nicht unfair ist, wenn Pharao am Schluss anscheinend nicht so viel freien Willen hat, weil Gott sein Herz erhärtet. Wir haben am Anfang einen Pharao, der sagt, ich will nicht, aber dann haben wir ausdrücklich, dass Hashem schon ankündigt, ich werde das Herz des Pharao schwer machen. Was kann der arme Pharao dafür? Es gibt verschiedene Erklärungen, aber die Erklärung, die ich erstens immer gelernt habe und die ich auch irgendwie für die schlüssigste halte, ist, dass man kann unterscheiden den Pharao am Anfang, der am Anfang sehr stark selbst entscheidet. Und auch noch am Ende unserer Parascha haben wir das. Wenn Pharao sieht, dass die Last weg ist, dann es ist der Regen und der Hagel und die Donner sind wieder weg. Weil Josef lachato, er setzt fort zu sündigen. Und er macht schwer sein Herz, er und seine Diener. Das ist Pharao selbst aktiv. Pharao stellt fest, ah, wir haben es geschafft. Rückgängig machen kann das sowieso nicht. Es ist vorbei. Irgendwie funktioniert das wirtschaftliche System, zumindest für die Regierenden, für die einfachen Leute wissen wir nicht, für die Regierenden noch gut genug, dass er seine Herrschaft aufrechterhalten kann. Warum soll er sich jetzt irgendwie was verändern? Das ist ein Pharao, der noch selbstständig entscheidet, ich will jetzt nicht. Nachdem er oft genug selbstständig entschieden hat, er will jetzt nicht, kommt er irgendwann zu dem Punkt, wo er nicht mehr raus kann. Das ist der Pharao dann am Schluss in der nächsten Woche, wo Pharao gar keine Chance mehr hat, sondern Gott sein Herz schwer gemacht hat. Und das ist dann schon eine Art von Strafe oder Konsequenz dessen, dass der Pharao am Anfang sich selbst, durchaus mit einem freien Willen sich selbst in diese Sachen hineinmanövriert hat. Also man kann, wenn man lange genug im Leben auf schlechte Wege geht, dann kann man sich irgendwann so in Sachen hineinverstricken, dass man auch gar nicht mehr raus kann, wenn man noch will. Aber das werden wir in der nächsten Parascha dann, glaube ich, etwas genauer erst sehen, weil jetzt haben wir noch einen Pharao, der durchaus selbst entschieden hat und gesagt hat, na, ich mag jetzt doch nicht. Sobald der Druck weg war, bleibt sein Herz fest. Und er schickt die Bnei Israel nicht fort. Okay, das war ein bisschen was zu dieser Parascha.